ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Wenn ich durch die Straßen gehe in Berlin, könnte ich, weil ich dieses Narrativ selber gelernt habe, könnte ich sagen, wer ist echt deutsch in Anführungsstrichen, wer nicht. Das ist sehr tief in uns drin, dass man halt nur mit einem bestimmten, also mit deutschem Blut quasi, echt deutsch sein kann.
Wir müssen damit klarkommen. Vielfalt ist da und Vielfalt ist eigentlich ziemlich geil. Und dass wir das so aufhalten wollen, da hängen wir einer Idee nach, wo wir an Privilegien hängen. Und sich davon zu lösen, das wäre dann die Antwort. Aber das muss man auch wollen.
Es gibt Bücher, die wirken wie Brillen. Da sieht man die Welt plötzlich schärfer. Gilda Sahibis Buch, Wie wir uns Rassismus beibringen, ist so ein Buch. Ich könnte auch sagen, das Buch wirkt wie ein Hörgerät. Man hört plötzlich mehr Untertöne, wenn es etwa wie gerade mal wieder um gestiegene Kriminalität durch höhere Einwanderungszahlen geht. Eine Analyse deutscher Debatten hat Gilda Sahibi geschrieben. Sie ist Journalistin, schreibt unter anderem für die Taz und die Zeit. Sie ist Politikwissenschaftlerin und auch ausgebildete Ärztin. Und jetzt bei mir hier im Berliner Haus des Rundfunks. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken, Gilda Sahibi.
Hallo, danke schön.
Wie wir uns Rassismus beibringen, das ist, habe ich mir jedenfalls gedacht, auch ein Lebensthema für Katharina Warda. Sie ist Soziologin, Literaturwissenschaftlerin, freie Autorin mit den Schwerpunkten Ostdeutschland, marginalisierte Identitäten, Rassismus, Klassismus und auch Punk. Freue mich sehr, dass du heute auch dabei bist beim zweiten Gedanken. Katharina Warda, hallo.
Hallo.
Wenn wir verstehen wollen, wie wir uns Rassismus beibringen, dann glaube ich, müssen wir uns erstmal über den Begriff des Rassismus verständigen, über Beispiele von Rassismus. Und mein erster Gedanke zu dieser Frage ist eine persönliche Erfahrung, eine Erinnerung, wie ich als Schulkind in Magdeburg Anfang der 80er Jahre von anderen Kindern auf dem Schulweg bis zur Haustür unseres Neubaublocks verfolgt wurde, mein Name immer wieder hinter mir gerufen wurde, Natascha, so hieß fast jedes Mädchen im russischen Schulbuch und das war nicht besonders beliebt. Wir haben zu Hause Deutsch und Russisch gesprochen und vielleicht reichte das schon als Grund, dass man mich eben bis zur Haustür geradezu durch die Straßen getrieben hat. Ich muss daran immer besonders denken, wenn heute behauptet wird, dass die Menschen in der DDR der Sowjetunion besonders verbunden gewesen seien. Meiner Erfahrung nach gab es bei aller staatlich verordneten Freundschaft einen tiefen, kalten Hass gegen alle Ausländer. Gilda Sahibi, Rassismus ist aber kein ostdeutsches Problem. Das zeigst du in deinem Buch sehr klar, vor allem wenn du beleuchtest, wie sich rassistisches Denken, Denkmuster seit der Kaiserzeit bis in die bundesrepublikanische Geschichte und in die gesamtdeutsche Gegenwart durchziehen. Ist Rassismus vielleicht sogar menschlich, allzu menschlich?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist erlernt. Und das sieht man an dem Beispiel, was du gerade von dir selbst genannt hast, ziemlich gut, finde ich, weil antislawischer Rassismus ist ja in Deutschland sehr alt. Also die rassistische Narrative gegenüber Menschen aus dem Osten, in Anführungsstrichen, gehören mit zu den ersten rassistischen Narrativen, die es in Deutschland gab. Das beschreibe ich ja auch im Kaiserreich, da ging es dann um die PolInnen. Also alle, die aus dem Osten kamen, waren erstmal eine Gefahr. Und diese Narrative haben sich sehr festgesetzt. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, dass in der DDR dann irgendwie nach einer oder zwei Generationen die Leute sagen, ah nee, super, nee, also wir sind mit der Sowjetunion befreundet und deswegen mögen wir jetzt plötzlich auch Leute aus dem Osten. Das zeigt nur, wie stark diese Narrative erlernt werden. Also ich zeichne das im Buch ja auch neurobiologisch aus, wie das Gehirn funktioniert, wie wir Dinge erlernen. Dinge, die wir brauchen als Kinder, die wichtig sind zum Überleben, die gut sind, Dinge, die aber eben auch schlecht sind. Und dazu gehören rassistische Narrative. Und die lernen wir, ohne dass wir das groß merken. Das ist kein bewusster Prozess. Deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, dass es menschlich ist. Nein, was auch immer menschlich ist.
Genau, das werden wir an der Stelle sicher nicht ergründen. Gilda Sahibi, du bist 1984 im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen. Frau, Freiheit, Leben. Das Motto der iranischen Freiheitsbewegung ist das andere große Thema für dich, über das wir hier an dieser Stelle auch schon gesprochen haben vor einem Jahr. Da ist dein Buch erschienen, Unser Schwert ist Liebe. Katharina Wader, du bist Ostdeutsche wie ich, kann man sagen. Auch Sachsen-Anhaltinerin, wenn es das gibt.
Sachsen-Anhalterin, sagt man ja, ne?
Ja. Auf jeden Fall 1985 in Wernigerode geboren, im Harz. Du hast ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Dunkeldeutschland. Da beleuchtest du die Nachwendezeit von den sozialen Rändern aus, basierend auf deinen eigenen Erfahrungen als schwarze ostdeutsche Frau in der DDR und nach 1989, 90. Was ist denn für dich ein typisches Beispiel für Rassismus?
Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, weil es in dieses typische Beispiel für Rassismus nämlich gar nicht gibt. Also wir haben alle eine Idee davon, das ist, dann kommt, weiß ich nicht, jemand mit Springerstiefeln auf dich zu und schlägt dich zusammen und das ist dann Rassismus. Und so wird Rassismus auch meistens medial behandelt. Da gibt es eine sehr klare Täterschaft, also man weiß, wie der Täter aussieht. Und dann gibt es so körperliche Gewalt oder eine Beleidigung, aber nur dann ist es Rassismus. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Rassismen in unserem Alltag, die ganz anders aussehen. Das können Beleidigungen sein, das können Worte sein, wo es dann wieder heißt, ach, das ist doch nicht so gemeint, das ist doch nur ein Wort. Das können Fragen sein wie, wo kommst du wirklich her? Wie oft ich diese Frage gestellt bekommen habe, weiß ich nicht in meinem Leben, aber mehr als die Frage nach meinem Namen wahrscheinlich. Es sind so ganz, ganz viele Mechanismen, auch auf struktureller Ebene, auf gesetzlicher Ebene, auf institutioneller Ebene gibt es ganz, ganz viele Beispiele für Rassismus. Das, was du vorher erzählt hast, das kenne ich auch aus meiner Kindheit. Da wurde ich auch vom Schulhof oder eher gesagt nach der Schule nach Hause verfolgt und dann aber mit Steinen beworfen und mit Flüchen. Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel von Rassismus, aber es gibt ganz viele darüber hinaus.
Rassismus beruht auf dem Begriff der Rasse und der ist ja nun bezogen auf Menschen absolut problematisch. Ich glaube, da sind sich doch, also zumindest alle Wissenschaftler einig. Trotzdem steht der Begriff im Grundgesetz. Gilda Sahebi, sollte der da eigentlich gestrichen werden in Artikel 3?
Es gab ja die Diskussion, die jetzt eher wieder zur Seite gelegt wurde. Ich habe da ehrlich gesagt keine klare Meinung dazu, was richtig und was falsch wäre. Habe ich mir auch noch gar nicht so Gedanken zugemacht, weil das für mich letztendlich, also da kann man eine Entscheidung treffen, ob man es streicht oder nicht. Es ändert aber nichts an diesen ganzen tiefsitzenden Narrativen, die in dieser Gesellschaft da sind, ob dieses Wort jetzt im Grundgesetz steht oder nicht. Es ist ja eigentlich auch verboten, dass man rassistisch handelt oder rassistisch eigentlich auch denkt. Ja, das nicht direkt, aber rassistische Handlungen sind ja eigentlich auch verboten im Grundgesetz, ändert aber nichts daran, dass Debatten voller rassistischer Narrative sind und Deutschland mit das Land ist, wo es die höchste Anzahl an rassistischen Gewalttaten gibt, an rechtsextremen Gewalttaten. Genau, also gibt es bestimmt Leute, die da eine klare Meinung zu haben, das habe ich nicht. Mich interessiert tatsächlich eher die Realität in den Debatten und in dem Leben der Menschen.
Der Artikel 3 lautet in Gänze: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Da sieht man mal wieder, dass das Grundgesetz ein Ideal beschreibt, an dem man sich orientieren kann, aber sicher nicht alltägliche Geltung hat, oder, Katharina?
Naja, also das ist auch nicht das Feld, mit dem ich mich beschäftige, aber gleichzeitig aus soziologischer Perspektive kann man schon sagen, dass das natürlich ein Wechselverhältnis ist zwischen Gesetzen und Gesellschaft. Also dadurch, wenn Dinge einklagbar werden gesetzlich, hat das auch einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ich glaube, es gibt Beispiele, wo es um Gewalt gegen Kinder geht, das Schlagen von Kindern. Es gibt ein Beispiel aus der Schweiz, wo man gesehen hat, dass mit dem Gesetz, dass das verboten wurde, auch tatsächlich Gewalt gegen Kinder abgenommen hat. Das ist so ein vages Beispiel. Aber generell gibt es ein Wechselverhältnis zwischen dem, was gesetzlich niedergeschrieben ist und was wir in unserer Gesellschaft auch praktizieren. Das heißt nicht, dass es 1:1 eingehalten wird, sonst würde es keine Gewalt und keine Rechtsverstöße mehr geben. Offensichtlich gibt es die. Aber es hat was Prägendes für unsere Gesellschaft, dass es einklagbar ist und auch welche Sprache verwendet wird. Da ist was sehr Manifestes auch festgeschrieben, was Gesetzliches, dem wir uns auch nicht ganz entziehen können.
Müssen wir vielleicht mehr über die Problematik des Begriffs Rasse sprechen oder darf das immer so mitschwingen in unseren Debatten?
Ich weiß gar nicht, warum das mitschwingen sollte. Also ich finde tatsächlich, der Begriff Rasse ist ordentlich besprochen worden. Ich glaube, 2008 gab es die Definition vom Institut für Menschenrechte, dass Rassismus nicht nur die Unterscheidung zwischen Rassen ist, sondern die Idee, dass man daran glaubt, dass es tatsächlich etwas gibt wie Rasse. Und in der Wissenschaft ist das Verhältnis klar zum Begriff Rasse. Rassen gibt es nicht. Und ich frage mich, warum wir künstlich über Sprache dieses Verhältnis aufrechterhalten müssen. Natürlich müssen wir mit dem Begriff hantieren, weil es Rassismus gibt. Aber auch Sprache prägt unser Handeln und unsere Praxen und unser Denken. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, an Begriffen festzuhalten, die rassistisch funktionieren und eine rassistische Idee aufrechterhalten.
Der Rassismus, den wir uns, wie dein Titel Gilda Sahibi sagt, beibringen, der folgt ja eigentlich einem klassischen Wir- und Die-Denkmuster. Also immer diesem Wir hier, wir Dazugehörigen und die Dazukommenden vielleicht oder einfach die anderen, das Volk und das Nichtvolk oder die Ausländer, ne? Die sogenannten Bio-Deutschen, sehr hässlicher Begriff, wie ich finde, aber eben doch inzwischen oft verwendet, und Deutsche mit Migrationshintergrund. Und dann sind die Erstgenannten immer die Norm und die anderen sind die Abweichung. Ist es auch das, was in der Soziologie Othering genannt wird?
Grundsätzlich ja, ja, aber wobei ich das im Buch ja gar nicht, ich benutze ja gar keine Fachbegriffe eigentlich. Also das ist mir auch erst, ehrlich gesagt, erst beim Schreiben aufgefallen, das habe ich gar nicht bewusst gemacht, sondern ich sehe halt meine Aufgabe als Journalistin, Dinge zu beschreiben und nicht mit Begriffen zu belegen. Und deswegen habe ich auch nicht Rassismus definiert am Anfang des Buchs oder so, sondern ich habe wirklich einfach mir die Debatten angeschaut, die Realität angeschaut. Und das ist ein absolut auch sehr deutschlandspezifisches Muster, dass es eben dieses Wir und Die gibt. Das ist dann auch rechtlich, hat es seinen Widerhall gefunden im Staatsbürgerschaftsrecht von 1913, wo eigentlich unmöglich gemacht wurde, dass Deutsche, die nicht deutschstämmig sind, die noch nicht deutsches Blut haben, deutsch werden können, also der Nation Deutschland zugehörig werden können. Und das hat fast 100 Jahre gegolten, also bis zum Jahr 2000. Und auch da gab es große Kämpfe, dass es geändert wird. Und das steckt immer noch sehr in den Köpfen. Das heißt, alle Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, durften gar nicht wirklich deutsch sein. Und das wird dann durch einen Rechtsakt nicht mit einem Mal aus den Köpfen gezogen. Das heißt, dass in Deutschland sagen ganz viele Menschen einmal Ausländer, immer Ausländer. Und zwar egal, ob sie hier geboren wurden oder nicht. Wenn ich durch die Straßen gehe in Berlin, könnte ich, weil ich dieses Narrativ selber gelernt habe, könnte ich sagen, wer ist echt deutsch in Anführungsstrichen, wer nicht. Weil wir es gelernt haben, dieser Gesellschaft, Deutsche sehen so aus, echte Deutsche, deutschstämmige, biografisch Deutsche, wie auch immer. Ich benutze übrigens weder Bio-Deutsch noch Migrationshintergrund, finde ich, beide Begriffe gefallen mir nicht. Weil das so etabliert ist, es ist sehr tief in uns drin, dass man halt nur mit einem bestimmten, also mit deutschem Blut quasi, echt deutsch sein kann. Und das zieht sich durch alle Debatten und das ist nicht nur in rechtsextremen Kreisen, dass sie sagen, Passdeutsche sind keine echten Deutschen, sondern in allen demokratischen Debatten ist es auch, wird es so weitergehandelt, genauso wie bei der Kriminalitätsstatistik. Da ist ja auch ganz genau aufgedröselt, also jetzt nicht Deutsche mit Migrationshintergrund, wobei mich das nicht wundern würde. Das hat die CDU aber in Berlin gemacht, als sie eben nach den Vornamen gefragt hat, nach Silvester zum Beispiel. Da wollte sie auch wieder aufdröseln, wer ist echt deutsch und wer nicht. Und das ist überall. Und das findet sich überall in allen Debatten.
In der Kriminalitätsstatistik geht es tatsächlich um Personen, die dann keinen deutschen Pass haben. Die
als aber auch da kann man ja auch nicht sagen, sind das irgendwie reisende Gruppen, sind das Leute, die hier schon lang leben, die hier vielleicht sogar geboren sind, die einen dauerhaften Aufenthalt haben. Das kann man dort alles nicht ablesen. Es wird nur gesagt Ausländer und Deutsche.
Ist das denn wirklich ein besonders deutsches Phänomen, wenn ich mir andere europäische Staaten zum Beispiel angucke? Haben die ja, glaube ich, auch von vornherein nicht so wie die USA beispielsweise ein Selbstverständnis als Einwanderungsland historisch, oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das mache ich auch bewusst in dem Buch nicht, dass ich keine Vergleiche zu anderen Staaten ziehe, weil jedes Land hat aufgrund seiner spezifischen Geschichte eine spezifische Geschichte mit Rassismus. Mit der Art und Weise, wie mit Menschen, die nicht diesen Blutes sozusagen sind, umgegangen wird, wie die leben. Da gibt es für mich kein Besser und Schlechter. Es ist einfach unterschiedlich. Und die deutsche Geschichte hat halt diese Dichotomie, ist ganz, ganz stark einfach bei uns drin. Ich weiß aus Italien, dass es dort sehr schwierig ist, einen italienischen Pass zum Beispiel zu bekommen. Da steckt es sehr stark in den Strukturen drin, auch heute noch. Gleichzeitig, ich finde es mal ganz interessant, also nicht jetzt in diesem Zusammenhang, aber ganz oft in der Recherche, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, über deutschen Rassismus gesprochen habe, kam ganz so, ja, aber in anderen Ländern ist es auch noch schlimmer. Und ich so, ja, aber wo ist da die, also
hilft uns ja auch nicht weiter.
Hilft uns jetzt nicht besonders. Ja. Wenn ich ein Leid habe, dann wird das Leid nicht kleiner, wenn jemand sagt, die eine andere Person hat das auch. Mhm. Also deswegen sollte man sich, glaube ich, anschauen, was vor einem selbst ist.
Ich finde das ganz interessant. Ich spreche auch oft über den Begriff Menschen mit Migrationsgeschichte und verwende den selber auch nicht. Ich finde, dass man an diesem Begriff noch richtig nachempfinden kann oder nachvollziehen kann, was deutsche Geschichte anbetrifft. Wir haben in Deutschland die Idee, auch mit dieser Abgrenzung Bio-Deutsch, es gibt irgendwie die Idee, und das ist tatsächlich dann auch in dem Begriff Menschen mit Migrationsgeschichte festgeschrieben, also ist ja eher ein statistischer Begriff, der bedeutet, dass man mindestens einen Elternteil hat, was nach 1945 nach Deutschland gekommen ist, eingewandert ist. Und Bio-Deutsch benennt ja auch im Endeffekt eine Idee davon, das sind Deutsche, die mindestens, also auch schon vor 45 waren die schon hier. So. Und wir haben in Deutschland diese Idee, Stunde Null, nach 45 gab es so ein, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen Bruch und es gibt eine neue Gesellschaft. Und aber irgendwie haben wir mit übernommen, so ein, wie ich finde, Nazi-Gedanken, dass diese Gesellschaft, die wir 1945 vorgefunden haben, dass das so die ursprüngliche deutsche Gesellschaft war und dann kam die Migration. Und das ist ja was Neues, darauf müssen wir uns erst einstellen, das bringt Probleme mit. Und klar muss man sich da erstmal dran gewöhnen und das ist ja auch was Fremdes. So, aber diese Idee, 1945 haben wir die ursprüngliche deutsche Gesellschaft. 1945 hatten wir einen Zustand von einer zwangshomogenisierten Gesellschaft durch den Holocaust. Da war nichts mehr divers an unserer Gesellschaft, in jeglicher Richtung. Aber dass es nichts natürlich gewachsen ist und was den Deutschen so als Kultur oder als Volk so ausmacht, sondern ein pervertierter gesellschaftlicher Zustand, ein zwangshomogenisierter Zustand, dass wir den bis heute so festschreiben in unseren statistischen Begriffen und unserer Wahrnehmung als, das ist das ursprüngliche Deutschland. Das finde ich ganz schön krass, denn das gibt den Nazis recht. Den Zustand, den gesellschaftlichen Zustand, den sie herstellen wollten, erkennen wir bis heute an als, ja, das sind die Deutschen. Und das steckt in diesem Begriff halt total drin. Deswegen verwende ich die nicht und würde das auch anprangern und würde eher sagen, wenn wir über Rassismus sprechen, über auch institutionellen Rassismus, über Sprache, lasst uns doch mal in unser Glaubenssystem gehen und gucken, welchen Ideen wir hier noch anhängen.
Also Deutschland war ja schon im Kaiserreich nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich die Nazi-Zeit, das Dritte Reich, komplett rauslasse. Ich erwähne die Nazis mit keinem einzigen Wort.
Auch das ist Teil dieser Brille, die ich am Anfang beschrieben habe, weil es wirklich den Blick auch verändert. Ich wunderte mich natürlich beim Lesen und dann dachte ich wieder, okay, man kann es ja auch mal so betrachten.
Ja, weil man halt sieht, dass es ja, geht ja, also ohne irgendeine Unterbrechung geht es ja fort. Also es sind ja eins zu eins dieselben Narrative, die vorher auch erzählt wurden. Und nach dem Dritten Reich kam die einzige Forschung zu Rassismus in Deutschland, kam halt aus den USA meistens. Und die haben das ja auch beschrieben, dass so diese Selbstlüge besteht, dass irgendwie Deutschland immer homogen deutschstämmig gewesen sei. Das war nie der Fall. Und das ist so eine Erzählung, die super interessant ist. Und deswegen funktioniert halt die Erzählung von rassistischen Narrativen in Deutschland funktioniert komplett ohne die Nazi-Zeit. Man muss das Dritte Reich gar nicht erwähnen und man sieht es trotzdem.
Wobei wir natürlich das Dritte Reich erwähnen müssen in jeder Diskussion, so wie du gerade gesagt hast, auch Katharina, weil das sozusagen so ein Extremfall älterer und bis heute wirksamer Narrative und Denkmuster
ist. Ja, ich habe insofern, der Grund, warum ich das rausgelassen habe, ist, dass es immer als Beweis in Anführungsstrichen dafür genommen wird, dass Deutschland seine Geschichte wunderbar aufgearbeitet hätte. Also es gab so einen Trevor Noah, so ein amerikanischer Comedian, den ich sehr gerne mag. Und der hat auf Netflix so eine Show gemacht und hat angefangen, er hat erzählt, dass er auf Tour war. Und er war auch in Berlin und ist getourt, seine Comedy-Tour. Und hat erzählt, wie toll er das findet, dass hier überall die Geschichte ist und die Aufarbeitung, wie sich Deutschland mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und ich war so wütend über dieses Ding. Ich habe einen Brief geschrieben, weil ich mich so aufgeregt habe, eine E-Mail. Weil das halt, das ist das Feigenblatt dafür, damit man alle Entwicklungen, die es tatsächlich gibt, an rassistischen Realitäten einfach wegdrückt, weil wir haben das ja aufgearbeitet. So, 45, Stunde Null, dann war alles gut, dann hat alles funktioniert, dann haben wir, es hat zwar ein paar Jahre noch gedauert, ja, aber dann haben wir es alles aufgearbeitet und total super und super gemacht. Und es stimmt einfach nicht.
Mir fällt auch das Buch von Susan Nyman ein, von den Deutschen lernen, die dann wiederum die Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland als Beispiel nimmt für die Amerikaner, die sich ihrer sozusagen Geschichte der Sklaverei und der Auseinandersetzung mit dem Begriff Race als Vorbild nehmen sollten.
Ist genial, das ist geniale PR. Das ist und weltweit, das ist international funktioniert, das muss man wirklich sagen.
Ich will noch einmal auch schauen anhand eines Zitats aus deinem Buch Gilda Sahebi von Philipp Amthor, CDU-Politiker aus dem Jahr 2020, wie rassistische Narrative auch sich auf den Begriff der Kultur überlagern. Das Zitat lautet: Unser Land ist kein kultur- und geschichtsfreier Siedlungsraum, sondern eine entwickelte Kulturgesellschaft, in die unterschiedliche kulturelle Prägungen schlicht unterschiedlich gut oder schlecht zu integrieren sind. Da sieht man, wie sehr auch Rassismus mit kulturellen Begründungen funktionieren kann.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, total, total. Tatsächlich gibt es ja innerhalb der extremen Rechten auch die Bewegung, abzukommen von einer Idee, also nicht von einer Idee, von dem Begriff Rasse und den mit Kultur zu ersetzen, um so ein bisschen freundlicher wahrscheinlich nach außen aussehen zu lassen oder so ein bisschen anschlussfähiger zu machen für die Masse. Aber ich würde behaupten, dass das auch kein Zufall ist. Also, dass der Begriff Kultur das auch möglich macht, so wie wir ihn in Deutschland haben. Ich würde behaupten, dass eine Idee von Deutschland, was Kultur angeht, auch mal sehr, also auch jenseits von Kulturen, unterschiedliche Kulturen, wir haben immer sehr stark eine Idee von Hochkultur und die ist sehr völkisch konnotiert in Deutschland. Also, wenn man sich anschaut, wer zur Hochkultur gehört, wer rezipiert wird, wer eben nicht, welche Sprachtraditionen dann mit reingezählt werden, wer in den großen Häusern lange gespielt wurde, da bricht sich langsam vieles auf, weil die Debatten entstehen, aber wer eben auch nicht, wer im Feuilleton besprochen wurde und so weiter und so fort. Da kann man sehr stark so eine völkische Überlappung von Hochkultur sehen. Auch welche Funktion Hochkultur in unserer Kultur hat, also sich dem Deutschen nochmal vergewiss werden. Wer sind wir Deutschen? Das machen wir ganz stark auch an unserer Kultur. Wir haben Goethe, wir haben Schiller. Und ich sage nicht, dass Goethe und Schiller gleichzusetzen sind mit einer völkischen Ideologie, aber die Weise, wie wir Kultur für uns inszenieren und uns auch aufwerten über unsere Kultur, hat sehr häufig eine völkische Komponente, die wiederholt wird oder immer wieder hergestellt wird, wenn wir das nicht aktiv auch hinterfragen. Und in dem Zitat steht ja Ähnliches drin. Also da ist eine Idee von Kultur gezeichnet, wer die Deutschen sind und wer die Deutschen nicht sind und wer Fremdes hier reinkommt in diese deutsche Kultur, das ist ja eigentlich Blödsinn. Diese reine deutsche Kultur, die gibt es ja gar nicht, außer in so einer Nazi-Fantasie.
Das war auch so ein Augenöffner beim Lesen des Buches, dass viele Zitate von CDU, CSU-Politikern stammen oder auch von SPD oder auch von Grünen. Man muss gar nicht die AfD zitieren, um den tiefsitzenden Rassismus in diesem Land mal zu beleuchten, sichtbar zu machen.
Ja, also auch da, ich hab zwar am Ende ein AfD-Kapitel, aber auch da rede ich über die anderen Parteien und über die demokratischen Medien sozusagen, weil genau das ist ja der Punkt. Weil solange man nicht anerkennt, dass die AfD ja an etwas anknüpft, was in der gesamten Gesellschaft da ist, wird man nie mit der AfD so umgehen können, wie man das möchte. Und ich glaube, dass der große Teil der Gesellschaft nicht möchte, dass die AfD irgendwie hier den Bundeskanzler stellt in ein paar Jahren. Nur wenn man das nicht anerkennt, dann passiert das, was jetzt schon seit Jahren passiert, dass man die AfD immer stärker und größer macht. Und das ist ganz logisch, weil sie natürlich auf das aufbaut, was die anderen Parteien ihr geben, was die Gesellschaft ihr gibt, was die Medien ihr geben. Und das sind diese rassistischen Narrative. Und die sind so tief, dass sie eben sehr oft unbewusst sind, wenn man nicht sich damit beschäftigt. Wie ich das seit 20 Jahren, glaube ich, schon mache, weil mir fallen diese immer, wenn ich irgendwie schon seit der Uni-Zeit irgendwie Radio gehört habe oder Zeitung gelesen, war ich so, was macht ihr denn? Also, was steht denn da? Und mir ist natürlich immer aufgefallen, und wenn man sich aber damit nicht auseinandersetzt, dann hat man das unbewusst drinnen, wie ganz viele Glaubenssätze, die wir lernen. Und das Einzige, was man tun kann, ist, sie sich bewusst zu machen, zu sehen, was glaube ich denn? Warum glaube ich das? Woher kommt das? Möchte das ändern oder nicht, ist dann eine andere Geschichte. Aber sich erstmal, der erste Schritt ist immer Wissen, weil was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Und ich habe mich ja im Buch nur auf Politik und Medien beschränkt. Ich habe mir den individuellen Rassismus nicht angeschaut, weil das nicht meine Sache ist. Es ist nicht meine Aufgabe, durchs Land zu gehen und Leuten zu sagen, es ist total scheiße, dass du rassistisch denkst. Das ist die Sache der Person, ob sie rassistisch denkt oder nicht.
Trotzdem schreibst du dann auch schon im Vorwort, dass das R-Wort, also da greifst du das, also bestimmte Arten, Wörter zu kennzeichnen, greifst du ironisch auf, verbindest das mit dem Rassismusbegriff, dass das R-Wort in Deutschland, dass man das nicht sagen dürfe, der Rassismusvorwurf in Deutschland würde tatsächlich als der schlimmste Vorwurf empfunden werden. Und da habe ich mich gefragt, ist Rassismus also wirklich das größte Tabu in unseren Debatten? Großes Fragezeichen.
Ja, würde ich absolut sagen, ja. Es wird sanktioniert, wenn man es sagt. Also es wird sofort sanktioniert.
Ist das auch deine Erfahrung, Katharina?
Ich würde jetzt aus dem Bauch aus antworten, aber ich würde nicht behaupten, dass es das größte Tabu ist. Aber das Tabu ist auch ein soziologisch sehr stark belegter Begriff. Dann gibt es das Inzest-Tabu etc. Also da gibt es andere Tabus. Ich störe mich, glaube ich, einfach jetzt an den Begriff. Aber ich würde total zustimmen. Natürlich wird es sanktioniert. Wie schnell Leute aufspringen und sagen, oh, jetzt kommt schon wieder der Rassismusvorwurf. Und das dann zum eigentlichen Problem machen, anstatt zu sehen, so Moment mal, ja, das war rassistisch und das ist mir gerade sehr peinlich. Aber statt das einzusehen, nutzen Menschen ihre Machtposition, die sie ja haben, eben positiv betroffen zu sein, in dem Fall von Rassismus und rassistisch zu agieren und berufen sich darauf, dass Rassismus als so Vorwurf gilt. Es gibt auf jeden Fall diese starke Abwendung davon und diese Idee, dass es ein Vorwurf sei, wenn man jemandem sagt, hey, das war gerade rassistisch. Und tatsächlich ist interessant zu sehen, es gibt in den USA, das war eine Studie, also da ging es darum, dass das Resultat der Studie war im Endeffekt, wenn es diesen Reflex nicht gäbe, wenn die Situation so sein würde, man würde jemandem sagen, hey du, das war gerade rassistisch, was du gesagt hast. Und die Person gegenüber würde sagen, ach Mensch, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht, was meinst du denn damit? Anstatt in diese Abwehrhaltung zu gehen und damit auch so ein Privileg und so eine Machtposition zu nutzen und sich darauf so, sich das so bequem zu machen. Wenn das nicht passieren würde, sondern wenn es eine Offenheit dagegenüber gäbe, wäre Rassismus gar nicht mehr möglich. Weil ihm völlig die Grundlage fehlen würde, weil es eben diesen Platz nicht mehr geben würde, an dem man sich bequem zurückziehen kann, um die Situation umzudrehen, zu sagen, boah, du hast mich gerade beleidigt, du hast gerade gesagt, dass ich rassistisch bin. Dadurch, dass es diesen Platz gibt, macht es Menschen ganz, ganz leicht, rassistisch zu sein.
Schauen wir mal ein bisschen konkreter auf Ost- und Westdeutschland, denn das ist ja auch eine sehr wichtige Debatte im Moment. Allein wenn wir uns anschauen, wie erfolgreich das Buch von Dirk Oschmann ist, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, gibt es einen, wenn man jetzt den Begriff des Rassismus sehr weit fasst, ja, gibt es einen westdeutschen Rassismus gegenüber Ostdeutschen und umgekehrt? Katharina, die Frage geht an dich als Ostdeutsche.
Als Ostdeutsche. Bei mir drehen sich ja die Fingernägel um bei dieser Frage. Ich finde es gut, dass du die stellst, aber ich habe da eine klare Position. Das meint, um jetzt nochmal nachzufragen, ein westdeutscher Rassismus gegen Ostdeutsche richtet sich gegen Ostdeutsche, weil sie Ostdeutsche sind. Ne?
Genau.
Ja, würde ich sagen, ist totaler Quatsch. Damit wird oft auch gespielt. Ich kenne das in Diskussionen. Wenn dann weiße Ostdeutsche sagen, ja, aber wir erfahren auch Rassismus, weil wir werden ja wegen unserer Herkunft diskriminiert, so uff, uff, uff.
Diskriminiert, marginalisiert.
Das ist, ja. Also das ist ein Riesenproblem und das stimmt einfach nicht, um das einfach mal kurz zu sagen. Das stimmt einfach nicht. Was sehr wohl stimmt, dass es ein unterschiedliches Machtverhältnis zwischen Ost und West gibt, was historisch gewachsen ist und was immer noch besteht. Und ich würde sogar in dem Fall von einem Marginalisierungsphänomen sprechen, was nicht gleichzusetzen ist mit anderen Marginalisierungsphänomenen. Und ich würde auch behaupten, dass es vielleicht wichtig wäre, hier auch nochmal wirklich genau zu schauen, was ist das eigentlich? Können wir wirklich von Marginalisierung sprechen? Was ist es genau? Wovon ich nicht sprechen würde, ist eine Diskriminierung, obwohl es auch strukturelle Unterschiede gibt, was Ost und West betrifft. Aber es gibt einen Machtunterschied, den gibt es. Und wie ich sagen würde, gibt es eine Marginalisierung. Was es nicht gibt, ist das mit Rassismus zu beschreiben. Was es aber sehr wohl gibt, ist Rassismus gegenüber Ostdeutschen, wenn sie von Rassismus betroffen sind. Also gegenüber schwarzen Ostdeutschen, gegenüber Ostdeutschen of Color, gegenüber asiatisch gelesenen Ostdeutschen. Natürlich gibt es Rassismus gegen die, aber nicht, weil sie Ostdeutsche sind, sondern weil sie von Rassismus betroffen sind. Da ist der Riesenunterschied. Und ich halte das für ein Riesenproblem, sich diese Sprache anzueignen in diesem Ostdiskurs. Ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen, über die Unterschiede zwischen Ost und West. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Und auch über eine doppelte Marginalisierung oder eine doppelte Unsichtbarkeit, wie ich sage, zu sprechen, wenn ich darüber spreche, dass ich schwarze Ostdeutsche bin. Und das bedeutet was. Das trägt eine Geschichte mit sich, das trägt Erfahrungen mit sich. Aber was uns überhaupt nicht weiterhilft, ist, andere Begrifflichkeiten zu nehmen, andere Kämpfe, die dahinter stecken, und die auf diesen Ostdiskurs anzuwenden. Das halte ich für mehr als problematisch.
Sehr klare Meinung. Ich kenne einige schwarze Deutsche, die dezidiert in bestimmte ostdeutsche Regionen nicht fahren oder nur mit Vorbehalt, weil sie sich da nicht sicher fühlen. Du widmest aber in deinem Buch sozusagen dem Komplex Ostdeutschland keinen besonders großen Raum. Gilda Sahibi, warum nicht?
Also genau, ich mache in dem Geschichtskapitel, wo ich sozusagen die Geschichte der Randnarrative erzähle, habe ich ein Kapitel zur DDR. Das hat einfach damit zu tun, dass ich keine DDR-Expertin bin. Ich bin keine Expertin für Ostdeutsch, ich bin Journalistin und ich habe mir das selber anrecherchiert und selber versucht beizubringen. Ich selber bin nicht in Westdeutschland geboren, aber ich bin nach Westdeutschland gebracht worden sozusagen, als ich klein war. Und ich gucke mir vor allem die bundesrepublikanischen Debatten dann an, auch wenn ich mir die anderen Debatten in der DDR bzw. die Strukturen dort auch anschaue, auch um zu zeigen, dass die Narrative teilweise dann auch gleich waren und dass eben Menschen mit internationaler Biografie in Ostdeutschland, in der DDR damals, sehr wohl rassistische Erfahrungen gemacht haben, weil es diese rassistische Narrative gab. Beziehungsweise auch um zu zeigen, dass dort war ja Staatsdoktrin sozusagen, wir sind antifaschistischer Staat, deswegen kann es keinen Rassismus geben. Herzlichen Glückwunsch. Und dann eben zu zeigen, gerade wenn es unterdrückt wird, dann ist es natürlich erst recht da. Das nicht anzusprechen und sich nicht anzuschauen, macht es nur größer. Was mir aufgefallen ist, was tatsächlich so ist, da habe ich sozusagen nicht im Buch, aber gedanklich Parallelen gezogen, ist, dass Menschen mit ostdeutscher Biografie, dass deren Einkommen niedriger ist, dass sie weniger in bestimmten Positionen vertreten sind und so weiter. Das ist natürlich schon ähnlich. Und daran kann man auch sehen, wieso kann man die Geschichten dann nicht auch erzählen? Und zwar nicht nur als betroffenen Geschichten, sondern als Perspektiven in diesem Land.
Ich würde dem ja total zustimmen. Ich würde bloß, weil es mein Thema ist, einen kleinen Zusatz von meiner Perspektive hinzufügen. Und zwar sind das nicht zwei unterschiedliche Gruppen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit internationaler Geschichte, und die Ostdeutschen. So, die Ostdeutschen werden immer sehr weiß gewaschen im medialen Diskurs, als sei das eine homogene Gruppe, in denen es eben nie eine Einwanderung gegeben hat, in dem es nur weiße Positionen gab. Und auch in der Wissenschaft wurde das jetzt mehrmals gemacht, die dann gegenübergestellt gegen Menschen mit internationaler Geschichte. Und zu gucken, was haben die gemeinsam und wo können wir voneinander lernen. Da gibt es Überlappungen. Es gibt auch in der DDR gab es eine kontinuierliche und komplexe Einwanderungsgeschichte. Auch in Ostdeutschland sind nicht alle Menschen weiß. Ich würde das gar nicht als zwei verschiedene Gruppen bezeichnen. Nur weil das immer mein Thema ist.
Naja, das ist ja auch das Thema deines Projektes, Dunkeldeutschland, wenn ich es ungefähr verstanden habe. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie du da vorgehst. Also wie du diese ja auch wenig erforschten Seiten der Vielfalt Ostdeutschlands sichtbar machst.
Ich hatte damit angefangen, das geht eigentlich schon ziemlich weit zurück, ich hatte damit angefangen 2017, als ich zurück nach Deutschland kam und gemerkt habe, ich muss zurück, wo es angefangen hat. Zu der Zeit wurde sehr wenig über die Wendezeit gesprochen und wenn dann nur in, wie ich finde, großen Klischees, die Wende dann immer so, Maueröffnung, dankbare Ossis, Bananen, Menschen winken aus Trabis, alle sind glücklich, der schönste Tag eures Lebens, ihr wurdet befreit, so in der Rhetorik, aber es gab wenig diverse Erfahrungen und vor allem wenig Erfahrungen von Ostdeutschen konkret, die in der Öffentlichkeit standen. Und ich habe sehr heftige Erfahrungen gemacht nach der Wiedervereinigung. Die 90er waren für mich eine absolute Qual und eine absolute Hölle, wo ich mich bis heute als Überlebende dieser Zeit fühle, denn viele andere haben nicht überlebt. So. Und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte diese Geschichten erzählen. Und zwar nicht nur meine eigene, sondern die Geschichten, die sonst nicht erzählt werden. Und bin zurückgefahren nach Wernigerode und habe angefangen damals peu à peu über die Jahre Interviews zu führen mit Mitgliedern meiner ehemaligen Punk-Clique. Weil ich finde, dass eine Geschichte vielstimmig erzählt werden muss und es eben nicht diese eine Perspektive gibt. Schon gar nicht, wenn Ereignisse so wenig beleuchtet sind. Damit hat es angefangen, Perspektiven zu sammeln, die eben nicht vorkommen. Und das hat sich ausgedehnt und gerade arbeite ich an einem Roman, der auf dem Projekt auch beruht, wo unterschiedliche Stimmen drin sind, aber der auch sehr fokussiert Menschen mit Einwanderungsgeschichte in der DDR und Ostdeutschland zu porträtieren oder beziehungsweise deren Perspektiven und deren Leben und Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Denn das ist eine Welt, die einfach nicht gesehen wird bis heute.
Ja, interessant. Also da bin ich gespannt auf den Roman, der da kommt. Ich frage mich hin und wieder im Gespräch mit Leuten, die nicht so oft im Radio zum Beispiel auftauchen oder im Feuilleton, aber die zum Beispiel viel in der Arbeit mit eingewanderten Asylbewerbern, Integrationskursen zu tun haben, ob wir uns, die sensibel sind, mit dem Begriff Rassismus nicht manchmal auch ein bisschen locker machen sollten, jetzt sehr salopp formuliert. Aber ich möchte zum Beispiel die Geschichte kurz einer Freundin von mir schildern, die als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen ist, als erwachsene Frau. Schon nachdem alle anderen Russlanddeutschen in ihrer Umgebung rund um Wolgograd schon nach Deutschland gegangen waren, für die sie dort viel getan hat und die hier noch weit über das Rentenalter hinaus in Bayern unterrichtet Deutsch in Integrationskursen und die unfassbare, unmögliche Dinge sagt über in Anführungsstrichen, die Araber oder die Afrikaner und dann mir immer sagt, Natascha, du weißt doch, naja, ich darf das eigentlich alles gar nicht sagen, so darf man nicht reden, aber. Und dann kommen allerhand wirklich schlimme Klischees und Vorurteile. Gleichzeitig aber tut sie ganz viel für diese Menschen. Sie arbeitet für die auch über die nötige Stundenzahl hinaus. Sie wird sehr von denen geschätzt und da klaffen sozusagen die begriffliche Welt und das, was sie mir sagt, weit auseinander gegenüber ihrer alltäglichen Praxis. Also ich schlucke dann auch manche Reaktion, die mir so automatisch aus dem Mund kommt, so von wegen, so darfst du doch nicht reden, schlucke ich runter, weil sie viel nähere Erfahrungen hat mit bestimmten Leuten, die eben heute hier nach Deutschland kommen, als ich. Vielleicht müssen wir damit irgendwie auch leben, weil es ist ja interessant, dass sie zum Beispiel viel mehr tut, als ich, die sich nur hier und da, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, mal ein bisschen engagiert hat, aber ansonsten eben talkt.
Was ist die Frage?
Ja, die Frage ist, ob nicht sozusagen so ein Alltagsrassismus, der, glaube ich, relativ weit verbreitet ist, ob wir den immer so problematisieren müssen und nicht vielleicht konkreter auf die Praxis zum Beispiel der Integration, der Flüchtlingspolitik und so weiter blicken müssen.
Also wie in einzelne Menschen sich verhalten, bewerte ich einfach nicht. Das mache ich nicht. Ich rede auch überhaupt nicht über meine eigenen persönlichen Erfahrungen zum Beispiel, grundsätzlich nicht. Also öffentlich. Ich arbeite auch sehr daran, auch im Privaten nicht zu werten. Es ist manchmal sehr schwierig. Also daran arbeite ich sehr tief und fest. Und das meinte ich vorhin mit, ich gehe nicht durchs Land und sage, Leuten, hört auf, rassistisch zu sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich hatte eine Lesung vor ein paar Wochen, das fand total interessant. Und da haben wir auch über so Situationen gesprochen, wo Leute mir erzählt haben, ja, und dann hat die Person das und das gesagt. Und die wollten halt immer wieder der Person sagen, hör auf, die Sachen zu sagen, hör auf, rassistisch zu sein und so weiter. Kann man machen. Die Frage ist, ist die Person interessiert an einem Gespräch oder nicht? Und ein Gespräch heißt, dass beide zuhören. Ein Gespräch heißt, dass man vor allem zuhört. Und wenn man in ein Gespräch geht und sagt, ich möchte dich besser machen und ich möchte dich verändern, dann sollte man nicht in dieses Gespräch gehen. Das heißt, wenn deine Freundin offen ist dafür, sich anzuhören, was es mit dir macht, wenn du das hörst, warum du da ein rassistisches Narrativ erkennst, warum die Sprache dir vielleicht wehtut, wenn du das hörst, dann tu das. Wenn du nicht glaubst, dass sie zuhört, dann würde ich sagen, ich mache das nicht. Ich gehe nicht zu Leuten und sage, hör auf, irgendwie so zu sprechen. Das ist einfach was ich nicht tue.
Ich finde es ein interessantes Beispiel, was du gebracht hast, ganz einfach, weil ich das auch kenne, auch aus meinem Umfeld und auch oft das sind so zwei Seiten einer Medaille, habe ich das Gefühl. Ich kenne das auch, wenn ich zu Freunden, zu ihren Eltern aufs Land fahre und eine Freundin von mir sagte dann, war's schlimm mit meinen Eltern hinsichtlich Alltagsrassismus. Und ich so, gar nicht, die waren total sweet. Man hat schon gemerkt, die haben manchmal so ein bisschen rumgeeiert, aber das sind auch keine, ich sage das so, die sind vom Land, das sind auch keine akademisch gebildeten Menschen, aber die sind in der Praxis ganz stark und sweet und haben ganz viel Empathie. Und wir machen oft Rassismus an, weil es oft so akademische Diskurse sind, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, machen wir es aber nur an dieser einen Seite fest, obwohl es diese andere Seite auch gibt. Ich würde sagen, es braucht beides. Aber du meintest gerade, und darüber bin ich so ein bisschen gestolpert, müssen wir das nicht aushalten? Sollten wir nicht so diesen Alltagsrassismus ein bisschen besser aushalten können. Und dann frage ich mich, wer soll den besser aushalten? Mich betrifft es. Ich habe keinen Bock, den noch mehr auszuhalten. Und ich halte den tagtäglich aus. Andere Menschen betrifft es auch. Warum soll es immer so auf den Kosten der Betroffenen sein? Warum fordern wir die Betroffenen auf? Also ich führe das jetzt weiter, einfach den Gedanken von dir. Ja, ja. Warum fordern wir die Betroffenen auf, doch jetzt endlich mal ein bisschen locker zu sein? Soll endlich mal ein bisschen mehr aufzuhalten? So, ach kommt, ihr macht es uns doch so schwer tagtäglich. Das steckt so ein bisschen dahinter. Und das halte ich für ein Problem. Dadurch, dass Leute rausgehen und wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben und wahnsinnig viel antirassistische Arbeit tagtäglich leisten, auf den unterschiedlichsten Feldern, in der Praxis, was man häufig nicht sieht, aber auch medial, was man dann sieht, hat dazu geführt, dass wir ein stärkeres Bewusstsein ausgebildet haben im öffentlichen Diskurs, was rassistisch ist und was nicht. Hat dazu geführt, dass wir andere Bücher mittlerweile im Feuilleton ab und an auch mal besprechen und dass andere Theaterstücke in den Theatern sind, dass hier und da Ressourcen bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Der Kampf derjenigen, die sich dafür eingesetzt haben über so viele Jahre und die immer wieder das gehört haben, ach mach doch jetzt mal locker, es reicht doch jetzt, hat dazu geführt, dass wir einen Unterschied sehen. Und wenn wir Menschen auffordern, es doch mal ein bisschen entspannter zu sehen, und ich kann das absolut verstehen, das Bedürfnis danach, kann ich aber nur sagen, für wen ist es entspannt danach und für wen nicht? Mhm. Denn der Rassismus bleibt der gleiche. Mhm. Wir gucken nur einfach weg.
In meiner Frage steckt da auch so ein bisschen drin, wie finden wir eine Sprache, in der wir Probleme, die mit zum Beispiel Einwanderung verbunden sind, klar benennen? Und dann auch versuchen zu lösen, ohne in rassistische Denkmuster zu verfallen. Denn das ist ja, glaube ich, die große Herausforderung, die auch...
Nee, es ist gar nicht so schwer. Es ist wirklich gar nicht so schwer.
Okay.
Das ist, glaube ich, eine Story, das ist eine große... Es ist wirklich gar nicht schwer. Also ich habe es ja in meinem Buch getan. Also ich habe ja ein ganz Buch über Probleme geschrieben eigentlich und nicht rassistisch. Und ich habe auch Leute zitiert, die das tun. Also Ronen Steinke zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. Oder auch Frank Trentmann in seinem Buch, wo Ronen Steinke über den 7. Oktober, über die antisemitischen Demonstrationen geschrieben hat, ohne ein einziges rassistisches Narrativ zu füttern. Das ist total einfach. Es ist überhaupt nicht schwer. Aber es wird bewusst gemacht. Ganz oft in der Politik wird es bewusst gemacht, in der Politik auch oft unbewusst, in den Medien oft bewusst, oft unbewusst, ganz unterschiedlich. Es ist total einfach. Es ist überhaupt nicht schwer. Man muss einfach nur beschreiben, nicht werten. Beschreiben. Und das ist der Job von JournalistInnen und das ist eigentlich auch der Job von PolitikerInnen. Sie müssen eine Analyse von Problemen haben, um sie dann lösen zu können. Das passiert aber nicht. Die Probleme, sei es jetzt jugendliche Kriminalität, sei es also alles mögliche, Freibäder, was weiß ich, was alles gibt, Antisemitismus und so weiter und so fort, die kann man beschreiben oder man setzt einen ganzen Teppich an rassistischen Narrativen drauf, dann sieht man aber das Problem nicht mehr. Dann schaut man sich nicht mehr an, wo kommt es her? Was hat vielleicht soziale Faktoren damit zu tun? Es gibt sehr viele Faktoren, die zum Beispiel gerade mit Kriminalität zu tun haben. Und wenn man das Problem lösen will, dann muss man sich diese Faktoren angucken. Bei uns schon seit Jahrzehnten auf alle möglichen Schwierigkeiten, die es in der Einwanderungsgesellschaft gibt, war immer die Antwort, ausweisen, Zuzug begrenzen.
Auch das jetzt wieder auch in jetzt der Diskussion
immer
über die
diese zwei polizeiliche Sachen. Kriminalität. Ausweisen, Zuzug begrenzen. Das war vor 50 Jahren, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und heute so. Überraschung, man löst die Probleme so nicht. Wir hatten 2014 auch antisemitische Demonstrationen beim Gaza-Konflikt 2014, beim Gaza-Krieg vor Synagogen in Deutschland. Wenn man vor Synagogen demonstriert, dann ist das antisemitisches Narrativ, das dahinter steckt. Wir haben das 2023 auch gehabt. Damals wurde auch vom importierten Antisemitismus gesprochen. Zuzug begrenzen, ausweisen. Das Problem ist nicht ansatzweise angegangen worden, nicht ansatzweise, weil man es sich nicht angeschaut hat, weil man rassistische Narrative draufgesetzt hat. Die Muslime, die Migranten. Und so löst man kein einziges Problem.
D'accord, Katharina Wader. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wie die Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Kriminalitätsstatistik präsentiert hat und dann auch zum Beispiel in den Tagesthemen von Ingo Zamperoni befragt wurde, dann kommt eben auch als Antwort, wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Gerade für diejenigen, die Asyl beantragen und Straftaten begehen. Da fragt man sich dann natürlich, ja, und die anderen dann auch, oder wie?
Ja, genau. Also es gab doch auch von einem CDU-Politiker nach dem 7. Oktober die Ansage, Antisemiten werden jetzt in Deutschland rausgeschmissen. Da dachte ich, ja, viel Spaß. Also da haben wir einiges zu tun. Vielleicht der richtige Ansatz, aber dann wird es leer in Deutschland. Ich würde dem total zustimmen. Wir müssen aufhören, die Probleme woanders zu suchen. Also das sind ja, man benutzt ja Rassismus auch so stark, einfach um Probleme zu verlagern. Das sind die, das sind nicht wir. Da sind die Antisemiten, den Antisemitismus haben wir importiert. Well, wir können mal in die deutsche Geschichte schauen. Ich würde das abstreiten. Wir sind da schon ganz schön Weltmeister mal wieder drin selbst gewesen und sind es immer noch. Und man sieht das ja auch an anderen Phänomenen und anderen Situationen. Ich weiß, dass das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992 und vorher die pogromhaften Angriffe in Hoyerswerda 1991, gerade 92 in Lichtenhagen, ein rassistischer Anschlag und Angriff, wie er im Lehrbuch steht, ja, bis zu 3000 Personen stehen vor diesem sogenannten Sonnenblumenhaus, in dem noch Menschen mit Kindern leben, die vorher als vietnamesische VertragsarbeiterInnen nach Deutschland kamen und wo eine Asylunterkunft ist, und greifen dieses Haus an. Dass keiner damals gestorben ist, ist den Betroffenen selbst zu verdanken, weil sie sich krass daraus gerettet haben. Die Polizei kommt nicht, und wenn, dann zu spät, die Feuerwehr kommt viel zu spät, und die wenigen, die dagegen halten und versuchen irgendwie dagegen zu demonstrieren und die Menschen im Haus zu unterstützen, sind fast die einzigen, die verhaftet werden von der Polizei. Was die Antwort auf diese Geschichte war, war der sogenannte Asylkompromiss.
Die Verschärfung des Asylparagrafen im Grundgesetz.
So, das war die Antwort. Als hätten wir irgendwas daran gelöst, Rassismus mit Rassismus zu lösen. Und das ist eine Struktur, die sich in Deutschland immer wieder fortzieht. Und da würde ich absolut zustimmen.
Wäre uns geholfen, wenn Deutschland sich, wenn wir alle irgendwie selbstbewusst sagen würden, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir wollen, dass es so ist.
Also da gehe ich ja im letzten Kapitel drauf ein. Das war auch so, das Kapitel habe ich auch so geschrieben, ein bisschen aus der Hoffnungslosigkeit, weil ich so mit der Recherche dieses Buches mit jedem Kapitel sagte, oh je, das wird nichts mehr. Also weil das einfach so tief sitzt, weil es so viel Veränderung bräuchte, um das zu ändern, um diese rassistische Narrative wirklich aus dieser Gesellschaft zu entfernen, bräuchte es sehr viel Bewusstseinsarbeit bei sehr vielen Strukturen und Menschen. Und die Entscheidung, das tun zu wollen. Und diese Entscheidung ist noch nie getroffen worden. Das Erste müsste eine Entscheidung sein, dass man das will. Ich sehe diesen Willen nicht. Ich sehe nicht, dass diese Gesellschaft sagt, wir wollen keine rassistischen Narrative. Diese Entscheidung wurde nicht getroffen. Und die Entscheidung würde eben beinhalten, zu sagen, wir sind auch ein Einwanderungsland. Sind wir faktisch, sind wir absolut nicht ideell. Nie gewesen. Das ist die Grundentscheidung. Wäre das damit gelöst? Nein, das wäre der Anfang. Dann müsste man sich diese ganzen Strukturen angucken, dann müsste man sich die Narrative anschauen. Dann bräuchten wir eine andere Politik, dann bräuchten wir eine andere Wirtschaftsordnung. Es wäre sehr viel, was sich ändern würde. Weil in einer echten Einwanderungsgesellschaft, wo alle Menschen den gleichen Wert haben, bezieht sich das natürlich auch auf Klassen. Es würde sich sehr vieles ändern. Es wäre eine andere Gesellschaft. Und ich sehe nicht, dass Deutschland das möchte.
Gesellschaft lässt sich nicht so einfach ändern, wenn wir jetzt hier uns einig darüber sind, dass es diesen Gesinnungswandel bräuchte, oder?
Ja, total. Also ich sehe auch jetzt keine Lösung, leider. Sehe aber auch, Deutschland ist faktisch einfach eine Einwanderungsgesellschaft, war es schon immer. Das Land, was jetzt, also das Territorium, was jetzt Deutschland heißt, war schon immer ein Raum für Transit, für Einwanderung, für Auswanderung, das, so wie jedes andere Land und Territorium auch. Wäre es das nicht, würden wir alle noch in Afrika leben, da wo wir herkommen, wo wir all als Menschheit herkommen. Was man in der deutschen Geschichte immer wieder sieht, und so labele ich das tatsächlich, sind diese extremen Homogenisierungswellen, die versuchen eben das einzubremsen. Also es gibt diese Idee auch, oh, dann kam die Migration, jetzt müssen wir uns diesem Problem widmen nach 45. Das ist der normalste Zustand der Welt. Der wurde einfach wieder hergestellt. Den gab es vorher, den gab es danach. Das ist so, wie Dinge verlaufen. Aber diese Abwehr dagegen, sei es mit dem Holocaust als pervertierte enorme Form der Homogenisierung, der Zwangshomogenisierung, sei es durch Phänomene davor oder sei es jetzt durch Debatten, durch rassistische Debatten, durch antisemitische Debatten, da geht es doch eigentlich nur darum, den normalen Kreislauf der Welt aufzuhalten zugunsten einer homogenen völkischen deutschen Gesellschaft. Also das sind doch Bewegungen, wo immer wieder das Normale passiert und dann kommt die Antwort und da müssen wir uns einfach loslösen von. Da müssten wir uns vielleicht ein bisschen locker machen, nicht was Alltagsrassismus angeht. Komm, wir müssen damit klarkommen. Vielfalt ist da und Vielfalt ist eigentlich ziemlich geil. Und dass wir das so aufhalten wollen, da hängen wir einer Idee nach, wo wir an Privilegien hängen. Denn wenn die schlechter sind als ich oder wir und die schlechtere Jobs bekommen, heißt das, dass ich automatisch bessere bekomme, obwohl ich nicht die gleichen Qualifikationen habe oder die bessere Wohnung etc. etc. Rassismus ist auch eine krasse Ökonomie. Da hängen Privilegien dran. Wir sagen immer Betroffene von Rassismus. Alle sind betroffen von Rassismus. Manche sind negativ betroffen, viele sind positiv betroffen und kassieren jeden Tag ein. Und sich davon zu lösen, das wäre dann die Antwort. Aber das muss man auch wollen.
Vielleicht zum Schluss kann ich auch, was ich für mich entschieden habe. Ich bin aufgewachsen und habe geglaubt, ich bin die ganze Zeit benachteiligt. War ich faktisch wohl auch, ist auch nicht so wichtig. Aber ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich diese Story nicht mehr glaube. Dass ich total froh bin, dass ich in einem Land geboren bin und in einem anderen aufgewachsen bin, weil ich Erfahrungen habe, die andere nie haben werden. Weil ich eine Schönheit in meinem Leben habe, die andere nie erfahren werden. Weil ich einen Schmerz auch erlebt habe, den andere nie kennen werden. Mein Leben ist, glaube ich, viel reicher, als wenn ich irgendwie in Deutschland geboren wäre, hier immer gelebt hätte, keine Verwandten hätte, die irgendwie eine andere Sprache sprechen, die eine andere Tradition haben. Ich habe für mich das als was sehr, sehr Schönes definiert und ich glaube diesen ganzen Mist nicht mehr, dass mir beigebracht wird, du Arme, du Arme. Das war für mich der Weg. Ich kann den von Deutschland nicht bestimmen, aber ich kann meinen eigenen Weg bestimmen.
Das waren jetzt sehr starke Schlussworte, sehr starke Plädoyers für Vielfalt im Persönlichen, im Gesellschaftlichen. Vielen herzlichen Dank, Katharina Wader und Gilda Sahibi.
Dankeschön.
Dankeschön. Kann man den beigebrachten Rassismus auch wieder verlernen? Auf jeden Fall sollten wir es versuchen. Und der erste Schritt ist, den hausgemachten Rassismus gerade in unseren gegenwärtigen politischen Debatten zu erkennen. Außerdem wachsen Kinder hier und heute zum Glück in einer ganz anderen, vielfältigeren Welt auf als meine Generation in Deutschland Ost oder auch West. Diese Vielfalt lässt sich nicht verleugnen, so sehr wir uns das manchmal auch einreden möchten oder einreden lassen. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke. Im Podcast fast überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Die E-Mail-Adresse in die Redaktion ist noch die alte, auch wenn der Sender jetzt Radio 3 heißt. Wir ändern das demnächst. Bis dahin schreiben Sie uns gern direkt an derzweitegedanke@rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.